Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und werte Gäste, zum zweiten Teil unserer Predigt. Uwe, kannst du vorne anmachen? Genau, Dankeschön. Die Gemeinde und ihr Verhältnis zu den Ältesten. Und zwar fahren wir heute auch wieder mit den Kriterien fort. Und ja, für alle Gäste, wir wollen ja Älteste einsetzen, wo die Gemeinde mit beurteilt, wer Älteste sein soll. Und deswegen muss man natürlich wissen, nach welchen Kriterien man das Ganze beurteilt. Wir möchten aber am Anfang eine Zusammenfassung vom letzten Mal geben und dazu lesen wir auch am besten den kompletten Text nochmal, und zwar aus dem 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss, wenn niemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Soweit der komplette Text. Ja, das letzte Mal haben wir gesehen, dass die ganzen Kriterien des Ältesten dazu dienen, das ist jetzt, sind die Kriterien aus dem Text, den wir gerade vorgelesen haben, dazu dienen, um den Gläubigen als Vorbild zu leben, damit er durch sein Vorbild auf Jesus Christus hinweist. Der Job eines Ältesten umschreibt man am besten als Verwalter, denn er verwaltet hier nicht seine Gemeinde, sondern er verwaltet die Gemeinde Jesu Christi, die Jesus durch sein eigenes Blut erkauft hat. All diese Kriterien, und deswegen habe ich es auch nochmal komplett vorgelesen, sollen natürlich auch alle anderen Gläubigen anstreben, und man kann dieses auch als so kleine Zusammenfassung sehen für das praktische Christenleben. Und natürlich, diese ganzen Kriterien leiten sich im Großen und Ganzen alle von unserem Vorbild Jesus Christus ab. Vorneweg auch gesagt, auch zu dem Kriterium heute, die Ältesten sind natürlich nicht perfekt, werden auch nicht jedes Kriterium 100% perfekt erfüllen können, denn es war nur einer perfekt und das war Jesus Christus, denn dieser war sündlos. Denn auch ein Ältester ist nur ein erretteter Sünder und hat trotzdem auch mit seinem Fleisch noch zu kämpfen. Ja, was haben wir letztes Mal für Eigenschaften gehabt? Es war einmal freiwillig, das heißt, ein Ältester soll diesen Dienst nicht aus Zwang tun. Wir hatten untadelig gehabt, das heißt, es ist kein gravierender Mangel an ihm. Mann einer Frau, das heißt, er ist dieser einen Frau, die er hat, treu. Er ist nüchtern, was selbstbeherrscht ausgewogen heißt. Er ist besonnen, was man mit vernünftig umschreiben kann. Er ist anständig, was man mit ordentlichem Lebenswandel zusammenfassen kann. Und er ist gastfrei, das heißt, er hat ein offenes Haus. Ja, und der Text, um den es heute geht, ist 1. Timotheus 3, Verse 4 und 5. Da lesen wir nochmal, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier habt ihr einfach die Agenda für heute. Es gibt nämlich nur ein Kriterium heute, nämlich ein gutes Familienoberhaupt sein. Es ist unterteilt in drei Punkten, der dem eigenen Haus gut vorsteht, die Kinder gut erzieht und der Punkt 3, die Schlussfolgerung davon. Ja, zu diesem Kriterium schreibt Alexander Strauch, und das ist nur ein Kommentar, den man so eigentlich in jedem Ausleger lesen kann. Diesem Kriterium wurde nicht immer der hohe Rang zugebilligt, die ihm oder der ihm gebührt. Und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Punkt, der dem eigenen Haus gut vorsteht. Wir müssen hier dazu natürlich wissen, dass das Haus zu damaligen neutestamentlichen Zeiten die Großfamilie gewesen ist, wo auch Sklaven mit dazugehört haben. Aber wir wollen uns auf die Fälle von heute beziehen, berufen, wo dem Haus vorstehen, damit gemeint ist, einfach der Ehefrau und den Kindern gut vorstehen. Wir sehen auch hier schon, oder was heißt den Vorstehen, das heißt den Vorsitz führen, die Aufsicht haben, leiden und fürsorgen. Es beschreibt kompakt zusammengefasst, was eigentlich ein Haupt, ein Familienoberhaupt tun soll. Und ja, hier sehen wir auch schon eine gewisse Parallele zur Ältestenschaft. Im 1. Timotheus 5, 17 steht, die Ältesten, die gut vorstehen. Hier ist das gleiche Wort gesehen. Und hier sehen wir eben auch, dass der Älteste, der Gemeinde vorstehend, in paralleler Dienst ist, nur in einer größeren Größenordnung wie der Dienst in der Familie, wie der Mann, der Familie vorsteht. Und das beste Beispiel für Vorstehen oder für ein Vorbild, wie jemand sich um eine Gruppe kümmert oder um sein Haus kümmert, ist natürlich Jesus Christus, wie er sich um seine Gemeinde kümmert. Denn von ihm leitet sich all unsere christliche Ethik schließlich ab. Und da lesen wir in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, und da ist natürlich die große Frage, wenn das unser Vorbild ist, wie hat sich denn Jesus Christus für seine Gemeinde hingegeben, die wir heute alle hier sitzen? Dazu möchte ich zwei kleine Bibelstellen lesen, die sind uns alle wohl bekannt. Die erste ist aus Römer 5, Verse 6 bis 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeiten für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ja, die zweite Bibelstelle, auch diese ist uns sehr bekannt aus der ersten Stunde, ist Philipper 2, Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wenn wir diese beiden Stellen einfach mal umschreiben möchten oder mit eigenen Worten zusammenfassen, kann man sagen, dass sich Jesus Christus für seine Gemeinde so hingegeben hat, dass er die ewige Gemeinschaft vom Vater verlassen hat, Mensch geworden ist, in einen sündigen Körper gefahren ist, um ja, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, obwohl wir noch seine Feinde waren. Und am Ende sogar noch von seinem Vater verlassen wurde. Das war freiwillige Selbstaufgabe und Hingabe an uns Sünder, was seine Gemeinde ist, um sie zu erretten. Eine Zusammenfassung, was das ganz praktisch bedeuten soll, das finden wir im Philipper Vers 2, 3 bis 5. Da steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das Andere, was dem Anderen dient. Seid so auch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ja, das heißt, wir alle sollen nichts aus Eigensucht oder Ruhmsucht tun. Wir sollen den Anderen höher achten wie uns selbst und für den Anderen besorgt sein. Und wo gilt es natürlich mehr, wie in der engsten Lebensgemeinschaft in der Ehe. Das heißt, für den Mann, für den, der der Familie vorsteht, er soll Verzicht lernen, er soll seinen Ego, seinen Stolz, seine Faulheit, seine Bequemlichkeit aufgeben, um für das Wohl seiner Frau und seiner Kinder besorgt sein. Das heißt es, wie sich ein Familienvater um sein Haus kümmert, wie Christus sich um seine Gemeinde gekümmert hat. Und das kann man auch als Beschreibung nehmen, was es heißt, Mann zu sein nach biblischen Kriterien. Deswegen übrigens auch so eine kleine Klammer am Anfang, ist auch die erste Stunde wichtig, gerade auch für Männer, denn da hören wir immer sehr viel von Christus, wie er sich hingegeben hat für seine Gemeinde, und diese Prinzipien können wir dann auch ummünzen für unsere Ehe, wie ein Mann sich seiner Frau und seinen Kindern hingeben soll. Aber das Ganze wollen wir natürlich auch mal in ein paar ganz praktischen einzelnen Punkten anschauen. Und zwar habe ich da mal 5 Punkte zusammengetragen. Vorweg sei natürlich auch noch gesagt, dass diese Punkte jetzt bitte die Ehefrau von ihrem Mann nicht erzwingen kann oder Druck ausüben kann, denn dann ist häufig das Problem, dass man genau das Gegenteil erreicht. Zumindest ist es bei mir so, wenn meine Frau Druck ausübt, dann mache ich einfach das Gegenteil aus Prinzip. Ist keine gute Eigenschaft, versuche ich auch mich zu verbessern, aber wie gesagt, das Fleisch hängt einen leider immer noch an. Ja, der erste Punkt wäre, er sorgt sich finanziell um seine Familie. Das heißt, der Vater, der Familienvater geht einfach einen anständigen Beruf nach. Er arbeitet nicht für sich, sondern für seine Familie. Was jetzt nicht heißt, dass er seine Familie einen großen Luxus bieten soll und seiner Frau ein Schloss und sonst was bieten muss, aber er sollte natürlich dafür sorgen, willig dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, was nach der Bibel Nahrung, Kleidung und ein Dach über den Kopf bedeutet. Und dass man natürlich in dieser Gesellschaft irgendwo zurande kommt. Denn ein was muss man bedenken, wenn ein Mann das nicht will, nicht tun will, dann ist er schlimmer wie ein Heide. Das lesen wir im 1. Timotheus 5, Vers 8. Da steht, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Hier geht es in diesem Bibelabschnitt natürlich in erster Linie mal um Witwen, dass sie von ihrer Familie versorgt werden. Aber hier wird es auch in diesem Vers ausgeweitet auf die Hausgenossen. Und eine ganz praktische Auswirkung davon im Alltag ist auch, dass man zum Beispiel als Ehepaar ein gemeinsames Konto hat. Denn dann gibt es eben nicht mehr ein Deine und ein Meines, sondern dann gibt es nur noch ein Unser. Das war zum Beispiel etwas, was wir als Verlobte, dann als Ehepaar nach dem Eheseminar mit dem Joachim Koch-Lovius als erstes umgesetzt haben, dass wir ein gemeinsames Konto hatten. Denn dann lebt man einfach nicht mehr in diesen getrennten Welten. Man muss einfach auch ganz praktisch bedenken, wenn die Frau Kinder bekommt, nicht mehr so viel arbeiten kann, dann hat es natürlich auch immer etwas Gönnerhaftes oder Paschahaftes, wenn der Mann der Frau dann so ja, Haushaltsgeld zuschiebt, bitteschön, hast du was. Ja? Denn man muss einfach sehen, dass Geld und besonders eben auch in der Ehe, in unserem christlichen Leben, nichts Ungewöhnliches ist, sondern das ist etwas, womit wir jeden Tag zu tun haben. Ja, und die Begründung dafür, dass das die Aufgabe des Mannes ist, finanziell, materiell für seine Familie zu sorgen, das lesen wir im Sündenfall, im Strafe des Sündenfalls. Da steht in 1. Mose 3, 17 bis 19. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Distel soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Ja, das ist die Aufgabe des Mannes, materiell für seine Familie zu sorgen. Und leider ist hier für viele Männer Schluss für ihre Aufgaben für die Familie. Oder noch schlimmer, dass man meint, dass die Frau in gleicher Weise finanziell mit für die Familie sorgen soll, was heutzutage leider immer mehr vorkommt. Man kann und muss natürlich am Ende auch noch sagen bei diesem Punkt, dass es natürlich gewisse Lebensumstände kommen, wo schon die Frau der Hauptverdiener ist oder materiell für die Familie sorgt. Zum Beispiel, wenn der Mann krank wird oder arbeitslos wird, wofür er jetzt nichts kann. Ja, der zweite Punkt, wie man seiner Familie gut vorsteht, ist ein Vorbild im Gebetsleben. Der Mann betet täglich im Stillen allein, er bringt seine Sorgen vor Gott und betet dort auch für seine Familie, die ihm Gott gegeben hat. Und ich weiß nicht warum, aber den Männern wird es sogar extra nochmal gesagt, sie bekommen sogar einen extra Gebetsauftrag, das steht im 1. Timotheus 2, 8. Da steht, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten Oh, jetzt. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Da bekommt der Mann nochmal extra gesagt, dass er beten soll und auch vom Textzusammenhang sogar in der Öffentlichkeit beten soll, wo er auch wieder seiner Frau ein Vorbild sein darf. Und da ist die Frage an dich, lieber Bruder, betest du regelmäßig mit deiner Frau und mit deinen Kindern? Am besten täglich natürlich. Luther Jung hat mal gesagt, die 95%, ich weiß jetzt nicht, wo er die Zahl her hat, von den christlichen Ehen, die getrennt werden, beten Frau und Mann nicht gemeinsam. Und das ist schon sehr schade. Ja, und ja, wie wunderbar ist es, wenn es funktioniert, so dass ein Jonas Müller zum Beispiel sagen kann, dass sein Glaube durch die gemeinsamen Gebete mit seinem Vater geprägt wurden. Und das ist ein wunderbares Zeugnis für seinen Vater, den der Sohn da gibt. Der dritte Punkt ist Vorbild in der Liebe und Vergebungsbereitschaft. Ja, Liebe fängt natürlich damit auch ein Stück weit an, dass man seiner Frau und seinen Kindern die Liebe ausspricht. Und am besten ist es natürlich, wenn man täglich seiner Frau die Liebe ausspricht, denn eine Frau braucht diesen täglichen Zuspruch. Wir Männer, wir leben halt in Prinzipien, da ist es einmal gesagt und dann gilt es halt, bis was ändert. Aber bei einer Frau ist es nicht so, die möchte das am besten jeden Tag wissen. Also sagt man das als Mann am besten jeden Tag seiner Frau, ich liebe dich. Denn Gott hat es seinen Sohn bei der Taufe auch gesagt. Wie ihr wisst, im Johannesevangelium steht es, wo die Stimme aus dem Himmel kam, da hieß es, dies ist mein geliebter Sohn. Ich muss euch natürlich ganz ehrlich sagen, dass mir am Anfang unserer Ehe, wir sind jetzt etwas über 2 Jahre verheiratet, sehr schwer gefallen ist, dieses auszusprechen und dann noch jeden Tag. Aber ich muss sagen, mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen und meine Frau hat sich noch nie beschwert, dass es zu oft ist. Ja. Und der nächste Punkt ist, den ich ansprechen möchte, der mit dazugehört, ist Danksagung in allem. Das ist auch ein gewisser Liebesbeweis. Sprichst du, lieber Mann, einen Dank an deine Frau aus für das gute Essen, was sie gekocht hat, für die Hausarbeit, die sie macht, für die Mühe, die sie mit der Kindererziehung hat. Denn so wirst du das umsetzen, was in 1. Thessaloniker 5,18 steht. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich muss leider viel trinken, sonst versagt meine Stimme. Ja, ein anderer Punkt, seine Liebe zu zeigen, ist mit kleinen Geschenken. Die meisten Frauen freuen sich zum Beispiel über Blumen und es gibt einen Mann in der Gemeinde, ist er heute da, das ist der Uwe Schuler, der schenkt seiner Frau jeden Samstag eine Blume. Blumenstrauß sogar, jeden Samstag ein Blumenstrauß, also nicht nur eine Blume. Ey, Heidi bekommt jeden Samstag einen Blumenstrauß. Und auch da muss ich sagen, ich habe mir das auch regelmäßig versucht anzugewöhnen. Meine Frau hat sich auch noch nie beschwert, dass es zu viele Blumen sind. Der Punkt, der auch noch mit zur Liebe ist, ist, dass der Mann ein Vorbild in der Vergebungsbereitschaft ist. Und das ist, denke ich, glaube ich, der größte Punkt, wie man seine Liebe beweisen und zeigen kann. Denn schließlich hat so Jesus Christus auch uns Liebe bewiesen, ja, indem er zuerst für unsere Sünden Vergebung bewirkt hat. Er hat nicht gewartet, bis wir kommen, sondern er hat diesen Kreuzesweg auf sich genommen, obwohl wir noch seine Feinde waren. Das haben wir ja vorhin im Römerbrief gelesen. Und es bedeutet, umgemünzt für dich als Mann, als Haupt, dass du derjenige bist, der immer zuerst um Vergebung bittet und sich jetzt nicht freut, dass die Frau eingeschnappt ist. Denn es ist eigentlich auch völlig egal, wer da Recht hat oder Unrecht hat und wer da angefangen hat, denn es fällt nun mal einem Mann leichter, diese Vergebung auszusprechen, denn eine Frau lebt halt mehr in ihrer Gefühlswelt und ihr fällt es einfach schwerer. Und damit setzt man auch wieder einen Bibelvers um, der steht in Epheser 4, 32, da steht: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, und da soll der Mann eben auch ein Vorbild in der Ehe sein. Armin Mauerhofer hat mal gesagt, wenn sich Ehepaare nicht vergeben, dann baut man dazwischen eine Mauer auf und manche Ehepaare vergessen sogar ein Fenster einzubauen, die reden dann nicht mal mehr miteinander. Ja. Bei dem ist es wirklich wichtig, dass eben der Mann als gutes Beispiel vorangeht, denn schließlich schreibt die Bibel, ist er der Abglanz Gottes. Das steht im 1. Korinther 11,7. Da steht, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Und als der Abglanz Gottes, so soll man sich eben auch benehmen. Ein vierter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, der Mann, das Oberhaupt, sieht seine Frau als Hilfe von Gott und nicht als Putzsklavin. Hilfe sein heißt Beistand, Unterstützung, Stärke und Kraft. Das bedeutet ganz einfach praktisch umgesetzt, dass der Mann seine Frau in sein Leben mit einbindet, sie mit Anteil haben lässt, was ihn bewegt, zum Beispiel im Beruf, in der Weiterbildung, im Studium, in der Gemeindearbeit, in der Predigt. Diese Predigt habe ich zum Beispiel erstmal vor meiner Frau gehalten, habe mir die Kritik angehört, dann noch ein bisschen was reingearbeitet. Oder zum Beispiel, wenn man einen Behördenbrief schreibt, dass man auch seine Frau da nochmal drüber schauen lässt. Ich musste vor ein paar Monaten einen schreiben. Was habe ich gemacht? Natürlich nicht meine Frau drüber schauen lassen. Sie hat es dann nochmal selber von sich aus gemacht. Das war auch gut so, denn es ging um ein medizinisches Thema. Und da meine Frau Krankenschwester ist, macht das ja sogar auch Sinn. Also, lieber Mann, du bindest deine Frau in dein Leben und zwar in allem mit ein. Und wenn man Rat sucht als Mann, dann geht man natürlich zuerst zu seiner Frau. Denn das ist die Hilfe, die Gott dem Mann gegeben hat. Denn eine Frau hat nun mal eine andere Wahrnehmung der Realität und sie ist nicht einfach weniger intelligent wie ein Mann. Denn das sieht man ja auch daran, dass viele Frauen studieren. Und diese Unterschiede von Mann und Frau, also in dieser unterschiedlichen Realitätswahrnehmung, die sind ja nicht dafür da, um die Ehe komplizierter zu machen, sondern die sind dafür da, um sich zu ergänzen. Denn Mann und Frau sind zusammen berufen, um über diese Erde zu herrschen. Das war die Absicht Gottes. Das lesen wir im 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 und 27. Da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Ja, und das große Problem von uns Männern ist natürlich, dass wir es auch zulassen, dass die Frau uns hilft, uns Unterstützung im alltäglichen Leben gibt. Denn schließlich ist der Mann hilfsbedürftig. Das lesen wir im Wort Gottes, 1. Mose 2, 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ja, das ist eine sehr schwierige Lektion, die man als Mann lernen muss. Auch für mich ist das mit einer der schwierigsten Lektionen und manchmal, ich glaube, ich habe das Gefühl, da reicht ein Eheleben nicht aus, dass man akzeptiert, dass die Hilfe von Gott durch seine Frau kommt. Der Vollständigkeit sei natürlich noch gefragt, dass die Frau ihr Hilfesein allerdings nicht ausnutzen soll und sich über den Mann erheben soll, denn die Frau soll vom Mann Ehrfurcht haben und Respekt haben. Und soll dies als natürlich auch zeigen, das lesen wir auch im Wort, Epheser 5, 33 steht, darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Ja, der letzte Punkt, womit ich dieses Vorstehen beschreiben will, der Familie ist, der Mann ist ein Vorbild im Lesen und Lehren des Wortes Gottes. Denn wenn der Mann das Haupt ist, dann muss er ja wissen, wie man gottesfürchtig lebt und wie man auch gottesfürchtig mit seiner Familie lebt. Das heißt, der Mann sollte regelmäßig Bibel lesen, am besten täglich. Das müssen jetzt keine 2 Stunden sein, das wird man wahrscheinlich auch, wenn man Familie hat, nicht schaffen. Aber er sollte mal wenigstens jeden Tag in die Bibel reinschauen, 15 Minuten oder mehr, manchmal auch ein bisschen weniger, dass wirklich das Wort Gottes auch ihn anspricht und verändern kann. Und damit er es natürlich auch kennt. Und ein anderer großer Bereich ist natürlich darin, dass er dieses Wort Gottes auch weitergibt. Und das lesen wir im Epheser 5, 25 bis 29. Da steht: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, womit jetzt wirklich das Wort Gottes gemeint ist und nicht die Taufe, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Ja, Jesus Christus unterweist uns im Wort durch die Kraft des Heiligen Geistes, reinigt uns dadurch, dass wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Und so sollen eben auch die Männer das Wort Gottes in den Familien weitergeben. Und das kann man ganz praktisch damit umsetzen, indem man zum Beispiel als Ehepaar gemeinsam Bibel liest oder indem man zum Beispiel jeden Tag eine Andacht macht. Das muss auch nicht sehr viel sein. Wir zum Beispiel als kleine Familie haben von Spurgeon dieses Andachtsbuch Auf dein Wort, wo jeden Tag eine kleine Andacht drin ist, lesen wir den Bibelabschnitt dazu, wir lesen die Andacht dazu und machen dann am Ende noch eine Gebetsgemeinschaft als Familie. Und wenn man das kann und möchte, kann man auch noch gemeinsam ein paar Lieder singen. Machen wir nicht, ich kann nicht singen. Und am besten sollte man das natürlich auch jeden Tag machen, wenn die ganze Familie beisammen ist. Warum erzähle ich das euch eigentlich so ein bisschen? Ihr werdet jetzt denken, naja, das machen wir doch jeden Tag und noch viel besser, wie das du jetzt hier sagst. Und ja, wir singen drei Lieder und lesen gleich zwei Andachten. Nun, es gab eine Umfrage und zwar habe ich diese Folie von Dr. Scheyer von der STH Basel. Dort gab es einen Vortrag der nächsten Generation, den Glauben weitergeben. Das ist von 2014, ist noch gar nicht so alt, aus der Schweiz. Eine Umfrage unter FEGs. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es alle lesen könnt, aber wichtig ist dieser ganz unterste Balken, da steht: Führen Sie eine Familienandacht durch. Und das Rote bedeutet nie. Das heißt, 45% der Gläubigen, die in FEGs gehen, machen nie eine Familienandacht. Selten ist schon ein bisschen mehr, das sind so um die 20% und oft und sehr oft ist der Rest. Und das finde ich doch schon sehr bedenklich. Und ich hoffe, dass das bei uns anders ist, dass nicht das Gleiche rauskommen würde. Eine andere Möglichkeit natürlich auch, das Wort in der Familie leben zu lassen, ist, dass man als Ehepaar zusammen ein Ehebuch liest, dass man sich CDs im Auto zusammen anhört, eine Predigt oder eine Predigt über die Ehe, dass man zusammen Seminare besucht oder ein Eheseminar, was wir ja dieses Jahr auch in der Gemeinde haben. Und das Gute daran ist, wenn man das zusammen als Ehepaar macht, dass zum Beispiel bei uns ist es so, meine Frau weiß Sachen vom ILG-Seminar, wo wir jetzt schon ein paar Mal waren, die ich schon längst vergessen habe, und auch vom Eheseminar mit dem Joachim Kochlovius. Ja, und der Mann soll natürlich auch dafür sorgen, dass regelmäßig die Gemeindestunden besucht werden. Auch dafür ist der Mann zuständig und hat die Verantwortung. Und es wäre äußerst schlecht, wenn zum Sonntagmorgen die Frau den Mann aus dem Bett treiben muss, damit es zum Gottesdienst geht. Ja, mit diesen kleinen Stichpunkten kann der Mann dafür sorgen, dass das Wort Gott reichlich in der Familie vorhanden ist. Und damit setzt er den Vers um, der im Kolosser 3,16 steht. Da steht: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und auch die Frau darf und kann da mitwirken, dass der Mann dieser Aufgabe nachkommt. Da habe ich einen interessanten Bibelvers gefunden, den werde ich jetzt nicht in seiner Breite auslegen können. Da steht im 1. Korinther 14, Vers 33 bis 35, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Ja, ganz kurz, die Frau soll sich nicht öffentlich in der Lehre beteiligen, auch keine Lehrfragen in der Öffentlichkeit stellen. Das mal so als Zusammenfassung, sondern sie soll daheim ihren Mann fragen. Und ja, das sorgt eigentlich dafür, dass die Frau ihren Mann einen gewissen Respekt entgegenbringt, dass sie natürlich zu ihm zuerst geht und sie fordert und fördert damit ihren Mann auch, dass er die Verantwortung in der Lehre auch daheim übernimmt. Ja, das waren mal so ein paar Punkte, wie man der Familie vorsteht als Mann. Da gibt es natürlich noch wesentlich mehr, könnte man jetzt ewig viel erzählen. Und wir kommen zum Punkt 2. Und zwar steht es im 1. Timotheus 3,4. Der Vater unterweist und lehrt seine Kinder. Ich lese es nochmal komplett vor, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Und die Parallelstelle dazu direkt, würde ich sagen, ist Epheser 6,4, da steht, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, damals war es üblich gewesen, dass in der Welt des Neuen Testaments vor 2000 Jahren, dass die Römer und Griechen ihre Kinder von Sklaven, sogenannten Pädagogen, haben erziehen lassen. Und wenn man das ja liest, sollten die Christen das natürlich nicht tun und das haben sie auch nicht gemacht, sondern die Kinder sollten von den eigenen Eltern erzogen und belehrt werden. Leider wird diese Aufgabe gerne den Frauen überlassen. Aber erziehen und führen kann man eben nur, wenn man sich eine gewisse Zeit dafür nimmt. Und einfach nur anhand den zwei Bibelversen sieht man, dass der Mann das auch mitmachen soll. Und allgemein muss man auch sagen, dass es schlecht ist, wenn Männer ihre geistige Verantwortung für die Familie ihren Frauen überlassen. Denn eine christliche Ehe ist nun mal nicht einfach nur, dass man sich nicht scheiden lässt, sondern wo jeder seine Stellung vor Gott einnimmt und ausfüllt, die ihm zugedacht ist. Ja, und wie wir in diesem Vers lesen, macht der Vater das auch nicht irgendwie, sondern er macht es in aller Ehrbarkeit. Das heißt, er macht es in anständiger, würdiger Weise, lenkt er seine Kinder und er ist ihnen auch ein gutes Vorbild. Ein Zitat, was ich in dem Buch gefunden habe, wenn Gnade das Familienleben prägt, was es auch hinten am Büchertisch zu kaufen gibt, da steht, die meisten gläubigen Eltern konzentrieren sich auf die Worte Zucht und Weisung und übersehen das Wort Erziehen. Wir sollen sie nicht niederknüppeln oder etwas zwingen. Es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Kinder zu christlichen Ebenbildern von Buffalos Hunden zu machen, die bei jeder Gelegenheit die richtigen Bibelverse bellen. Wir sollen sie vielmehr zu aufrichtigen und verlässlichen Erwachsenen erziehen. Und mir hat mein Bruder hier aus der Gemeinde gesagt, die beste Kindererziehung ist eine gute Ehe. Kam auch nicht von ihm, aber das fand ich ein sehr gutes, prägnantes Beispiel dafür, wie man als Vorbild lebt. Dieser Dr. Schweyer hat in diesem Vortrag Folgendes zum Glaubensvorbild gesagt, das möchte ich dazu zitieren. Zum Glaubensvorbild gehören die oben genannten Aspekte impliziten Sozialisation, Liebe, Zuwendung etc. Aber auch die beobachtbare Glaubenspraxis. Kinder beobachten und lernen von ihren Eltern, wie sie beten, mit der Bibel umgehen, am Gemeindeleben teilnehmen, ihr Haus für Fremde öffnen, sich streiten, sich wieder versöhnen. Eltern können keine Glaubenspraxis von ihren Kindern erwarten, die sie nicht selber vorleben. Und ich denke, das ist ein wahres Wort, denn auch wir schauen auf das Vorbild Jesus Christus immer wieder. Die Parallele dazu direkt zur Ältestenschaft finden wir hier im Titusbrief, und zwar Titus Kapitel 1, Vers 6. Dort steht, gläubige Kinder hat, also der Älteste, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Und das ist ein sehr umstrittener Vers, denn die Frage ist, was heißt das mit diesen gläubigen Kindern? Denn dieses gläubig kann man auch mit treu übersetzen. Das Wort heißt pistos, das heißt treu, zuverlässig, glaubwürdig. Und ich muss sagen, dass es besser ist, wenn man das Ganze mit den Eltern treu übersetzt. Denn das heißt, dass dann die Kinder im Allgemeinen anständig und eben nicht ungehorsam oder widerspenstig sind. Denn wir müssen einfach eins bedenken, wenn es wirklich gläubig im Sinne von wiedergeboren heißt, das würde bedeuten, dass der Vater letztendlich dafür verantwortlich ist, dass seine Kinder zum Glauben kommen. Aber die Errettung aus Gott ist eben nun mal immer noch ein übernatürlicher Eingriff Gottes und geschieht durch Neugeburt. Moment. Und geschieht durch Neugeburt. Wenngleich man natürlich sagen kann, dass man durch eine gläubige Erziehung eine sehr gute Grundlage dafür legen kann, dass die Kinder einmal gläubig werden. Wofür natürlich auf jeden Fall der Vater verantwortlich ist und die Eltern, ist, dass solange die Kinder im Elternhaus wohnen, einfach ein anständiges, vernünftiges Leben führen. Ja, und wenn man das Ganze so zusammenfasst, diesen Vers 4, dann kann man sagen, dass der Familienvater so eine Art Mini-Ältester in seiner Herde ist. Er ist sozusagen für seine Familie Vorsteher, Hirte, Lehrer, Aufseher, Vorbild für seine Familie und ein Kümmerer um seine Familie. Deswegen hat Luther auch schon treffend dazu gesagt, dass der Mann ein Hauspriester ist. Denn der Mann trägt die Verantwortung für seine Familie, da er zuerst erschaffen worden ist und ist sozusagen für den geistigen Wasserstand, will ich es jetzt mal so umschreiben, in der Familie zuständig. Übrigens, in Klammern kann man da auch sagen, dadurch, dass die Gemeindeleitung von der Familienleitung abgeleitet ist, sollte die örtliche Gemeinde auch einen Familiencharakter haben. Und einen guten Artikelausschnitt möchte ich vorlesen, das habe ich bei Evangelium 21 gefunden von einem Christian Wegert, der beschreibt das Ganze, was das bedeutet, dass der Mann zuerst erschaffen wurde. Er schreibt: Weil der Mann die vorrangige Verantwortung hatte, rief Gott ihn und nicht Eva. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Frau für ihre Handlungen und Taten nicht verantwortlich ist. Sie ist ebenso wie der Mann ein persönlicher, moralischer Mensch, der im Bild Gottes geschaffen und selbstverständlich verantwortlich ist. Aber in der Beziehung zwischen Mann und Frau sieht Gott den Mann an und sagt: Warst du der geistliche Leiter in deinem Haus? An dieser Stelle herrscht eine große Not in unserer heutigen Zeit. Vielfach wird diese Verantwortung der Männer in den Ehen nicht gesehen und daher auch nicht wahrgenommen. Ein christlicher Mann hat die Verpflichtung, seine Familie so gut er kann zu leiten. Er trägt Verantwortung für den maßvollen Umgang mit Geld, und wenn die Familie niemals in der Bibel liest oder selten den Gottesdienst besucht, dann fragt Gott den Mann. Wir brauchen aber Männer, die ihren Frauen lieben, die ihre Frauen lieben und die ihren Kindern gute Väter sind, indem sie Verantwortung im Haus übernehmen. Viele Familien leiden, weil die Männer ihre ganze Kraft ihrer Karriere widmen oder ihrem Hobby oder sich lieber nach Feierabend auf die Couch setzen. Möge Gott Männer erwecken, die ihre von Gott zugeteilte Rolle ernst nehmen und den Herrn um Kraft, Hilfe und Liebe für ihre Leitungsaufgabe bitten. Ja, das habe ich deswegen vorgelesen, er hat es wunderbar umschrieben, was das bedeutet. Und all diese Aufgaben kosten Vätern natürlich Zeit, aber die müssen wir uns eben nehmen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir immer die richtigen Prioritäten im Leben setzen. Was eben bedeutet, dass an erster Stelle die Beziehung zu Gott natürlich kommt, aber dann kommt die Beziehung zur Frau, dann zu den Kindern und dann zum Beruf und dann erst auch zur Gemeinde. Das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht quantitativ zu sehen in der Zeitmenge, sondern eben eher auch qualitativ zu sehen. Bei einer Umfrage unter älteren Menschen, das hat Hans Finzel in seinem Vortrag in der KFG gesagt, hat man gefragt, was würden diese machen, wenn die Zeit zurückgedreht werden könnte? Was meint ihr, was war es gelesen, dass sie länger am Schreibtisch sitzen würden, beim Daimler oder sonst wo, dass sie noch mehr ihren Hobbys nachgehen? Nein, es ist rausgekommen, wenn sie eine zweite Chance hätten, würden sie sich mehr um ihre Familie, ihre Frau und ihre Kinder kümmern. Denn eins muss man bedenken, die Kinder werden auch kein zweites Mal groß. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 3 angelangt. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Der Punkt 3 war die Schlussfolgerung. Und die zieht die Bibel hier messerscharf mit einer sehr guten Logik, denn man muss immerhin bedenken, wenn man es nicht mal schafft, einer kleinen Herde, die vielleicht aus 2, 3, vielleicht mal 7, 8 oder 10 Personen besteht, die Familie. Es gibt ja auch größere Familien, auch wo ich herkomme. Ich habe 7 Geschwister. Ja, wenn er es nicht mal schafft, diese zu hüten, was heißt, um sich um diese zu kümmern, durch sein Vorbild, durch seine Autorität, sie geistlich zu beeinflussen, wie soll er denn das mit einer Gemeinde dann schaffen? Denn in einer Gemeinde, die besteht aus 30, aus 100, aus 500 Personen. Also die Aufgabe ist nochmal wesentlich mehr. Deswegen muss man sagen, die Führungsqualitäten werden in der Familie ersichtlich von einem Ältesten. Denn diese muss eben ein Ältester haben und werden nicht ersichtlich, ob er gut eine Firma leiten kann oder ein guter Vorstand im Feuerwehrverein ist. Und hier habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, das hatte ich schon damals in der Bibelstunde gesagt, ob es nicht sinnvoll ist, dass dann wirklich auch auf jeden Fall ein Ältester verheiratet ist und Kinder hat. Aber ich möchte das auch nicht gegen ein anderes Bibelwort ausspielen, nämlich was im 1. Korinther 7 steht, dass der Unverheiratete für die Sache des Herrn besorgt ist, wie er dem Herrn gefalle, aber der Verheiratete um die Dinge der Welt, was bedeutet, um die Frau besorgt sein. Das heißt, der Unverheiratete hat natürlich mehr Zeit, dies zu tun, aber der Normalfall wird natürlich sein, dass ein Ältester zumindest mal eine Ehefrau hat und auch Kinder hat. In Bezug auf den Kindern wirft es natürlich auch sehr viele Fragen auf, die ich mir da gestellt habe, die auch immer wieder bei anderen kommen. Soll der zukünftige Älteste unbedingt erwachsene Kinder haben? Welches Alter müssen sie haben, damit man die Erziehung sieht an den Kindern? Sollten am Ende nur Rentnerälteste werden, wo die höchstwahrscheinlich nur große Kinder haben? Was macht man, wenn ein angehender Ältester keine Kinder bekommt? Was ist, wenn es Älteste nur gibt, die kleine Kinder haben? Ist es von Vorteil zum Beispiel, wenn man weniger Kinder hat? Denn dann geht vielleicht nicht zu viel schief und man hat weniger Ärger. Also und so weiter, da kann man sich ja eine unendliche Zahl ausdenken, was man da alles mitmacht. Aber ich denke, das Wichtige in diesem Abschnitt ist, ob der Mann aktuell, so wie seine Familie ist, ob er diesen mit oder ohne Kindern gut vorsteht und seiner Familie ein Vorbild ist. Und damit sozusagen auch den anderen Gläubigen in der Gemeinde ein Vorbild mit seiner Familie ist. Das sind natürlich alles sehr, sehr hohe Ansprüche, die an Männern gestellt ist. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt alle Männer sagen, oje, das werde ich natürlich nie schaffen. Ja, weil diese Aufgaben so groß sind und aus eigener Kraft schaffe ich das natürlich erst recht nicht. Und das sollen wir auch gar nicht alles aus eigener Kraft schaffen. Das Ganze, diese Aufgaben einer Familie vorstehen, das soll uns ins Gebet treiben und Gott soll uns diese Kraft geben. Und da ist mir ein Bibelvers wichtig geworden beim Bibelabend im Hebräerbrief. Da steht Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, diese Aufgabe, die man als Haupt hat, soll uns einfach ins Gebet treiben. Und an dieser Stelle sei auch noch gesagt, wenn du Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast und anerkennst, dann kannst auch du heute noch auf die Knie gehen, deine Sünden bekennen, dass er in dein Leben tritt und du auch ein Kind von diesem Herrn Jesus Christus wirst, den du jeden Tag anrufen kannst. Und zusammenfassend möchte ich das Ganze am Ende, dass der Mann durch seine Christusähnlichkeit seiner Familie vorsteht und damit auch seine Kinder erzieht, dass er sich so seiner Frau und seiner Familie hingibt und lebt, als würde er für sie sterben. Und so wie ein Vater ein Kümmerer um das Haus ist, so soll sich dann auch der Älteste um die Gemeinde kümmern. Und schließen möchte ich mit dem Vers aus Galater 2, 19 bis 20. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, das sollen wir Männer in unseren Familien und Ältesten der Gemeinde ausleben und vorleben, nämlich Christus durch das eigene Leben verherrlichen. Amen. Ja, zum Ende möchte ich noch ganz kurz, ich habe es zwar schon mal gemacht, aber nochmal die Literatur vorstellen zur Ältestenschaft. Das große dicke Buch Biblische Ältestenschaft von Alexander Strauch gibt es für, glaube ich, ca. 15 Euro hinten am Büchertisch. Davon gibt es eine kleine Ausgabe Ältestenschaft, die kostet 5,90 Euro. Könnt ihr euch auch kaufen. Zum Thema Ehe, Mannsein, Hauptsein gibt es da hinten auch einiges an Literatur. Und zwar vom Joachim Koch-Lovius für 2 Euro, wie kann eine gute Ehe noch besser werden. Und da gibt es auch ein Heft davon, das heißt die Nachfolge der Frau in unserer heutigen Zeit oder so ähnlich. Wenn man ein bisschen mehr lesen will, was ich sehr gut fand, was wir zuletzt als Ehepaar gelesen haben, ist Lieben und Helfen, ein kleines Eheseminar vom Joachim Koch-Lovius. Da wird relativ viel geschrieben, was es bedeutet, ein Haupt zu sein. Und zu guter Letzt, wer jetzt nicht so viel lesen möchte, kann sich das auch als MP3 anhören. Das ist ein komplettes Eheseminar, der Bund fürs Leben. Ich hoffe, liebe Männer, ihr investiert in eure Ehe. Die Hebamme bei uns hat gesagt, da ging es, ich weiß nicht mehr genau, im Zusammenhang, es allemal besser in die Ehe zu investieren, mal ein Kindermädchen zu engagieren, als dann einen Scheidungsanwalt zu bezahlen, denn das ist wesentlich teurer und deswegen schaut euch nach guter Literatur um.